Druckt ein bisschen zusammen, bitte, sonst der Schrei ist nicht. Zumindest nicht über eine Zeitdistanz. Wir befinden uns hier heute im meines Wissens letzten Gebäude, das noch aus den Tagen des Johann Puch besteht. Etliche, also viele unter euch werden es wissen, das ist das Ahnserwerk. Er hat ja mit Fahrrädern begonnen im Zentrum von Graz. Man darf annehmen, nachdem er seinen Militärdienst in Graz abgeleistet hat und als exzellenter Handwerker sofort entsprechend eingesetzt wurde, dass er dabei mit den Fahrrädern der Offiziere zu tun bekam. Fahrradeln waren nämlich vor ungefähr 100 Jahren etwas sehr Teures und nur für wohlhabende Menschen erschwinglich. Und in einem gewissen Sinn ist das ja fast geblieben bis zum Zweiten Weltkrieg herauf, wo die Fahrräder das Hauptereignis einer individuellen Mobilität waren. Denn die Autos, die es da schon rund ein halbes Jahrhundert gab, waren für die breite Bevölkerung vollkommen unerschwinglich. Es ist ja auch so gewesen, dass während der Nazizeit auf unserer Straße nur der geringste Teil der Autos im Privatbesitz war. Großteil der Autos waren Firmenfahrzeuge und Behördenfahrzeuge. Das Puch-Schammerl, Puch-Auto, der 500er Puch, der Puch, ist nicht ein so besonderes Ereignis, weil er so ein enormer Markterfolg gewesen wäre, denn die Geschichte des Puchs ist relativ kurz und überschaubar. Aber erstens aufgrund der größeren Zusammenhänge und zweitens aufgrund der enormen Wirkung, die dieses Auto auch emotional gehabt hat, ist es sogar heute noch Menschen ein Begriff, die gar nicht sonderlich auf Autos stehen. Und das hat zentral damit zu tun, dass eben erst mit solchen Autos für breitere Bevölkerungskreise überhaupt erst möglich wurde, sich einen Wagen anzuschaffen. Wie gesagt, bis zum Zweiten Weltkrieg war das für die meisten Leute ganz unmöglich. Nun sind wir ein Trio, das sich diesem Thema gewidmet hat. Mein Name ist Martin Krusche. Ich bin sozusagen der Erzähler der Geschichte. Dann gibt es einen Techniker, den Michael Toson, der diese Ausschneidebögen erarbeitet hat. Das sind in der Gesamtgeschichte von Steyr Daimler Puch bis zur Gegenwart von Magna Steyr, würde ich sagen, die wichtigsten Fahrzeuge nach 1945. 1957 ist ja der 500er Puch auf den Markt gekommen. Und der Jörg Vogeltanz als drittes ist ein Grafiknovelist, jemand, der auf visueller Ebene erzählt und der für uns den Part übernommen hat, das Ganze grafisch auf eine außergewöhnliche Ebene zu bringen. Vielleicht, wenn ihr zwar mal kurz zu mir herkommt, das werden euch ja nicht alle kennen. Das ist der Jörg Vogeltanz, das ist der Michael Toson. Wir haben es Puch-Buch genannt, weil das war eine aufgelegte Wuchtel. Wird man verstehen. Man könnte auch noch einen Puch-Club entsprechend gründen, aber wahrscheinlich gibt es den schon. Es ist ein Album geworden, wo wir uns bemüht haben, den größeren Zusammenhang innerhalb dessen das Buch-Schammerl so ein Gewicht hat. Als soziokulturelles Ereignis, als technisches Ereignis und als emotionales Ereignis, diesen größeren Zusammenhang ein bisschen darzustellen. Und diese Bögen, wie ihr euch selber überzeugen könnt, können einen so erfreuen als Flachware, aber wer Laune hat, kann sich auch als Bastler versuchen. Ich möchte einen kleinen Eindruck bieten, was mit diesem größeren Zusammenhang gemeint ist und darf auch erwähnen, dass ja einige heute zu Gast sind, so wie der Herr Thaler, der glaube ich schon bei Lettwinkel als Lehrbuhr live dabei war.
Ja.
Also, der Herr Tantscher ist jemand, der rund 100 Jahre alte Automobile in Gang hält. Er selber ist von einer erstaunlichen Bescheidenheit und sagt, naja, das ist nichts Besonderes. Wenn ich denke, was es mich Mühe kostet, meinen recht jungen Polo Kombi in Schuss zu halten, da kann man dann erahnen, was das eigentlich bedeutet. Denn so alte Fahrzeuge, das ist eigentlich nicht von einem anderen Kontinent, sondern heute schon von einem anderen Planeten. Es sind auch einige Besitzer und Fahrer von klassischen Fahrzeugen da. das reicht auch in die Youngtimer-Szene hinein. Das heißt also, diese Artefakte, sagt man dann, aus der Distanz zu erhalten, weil es ist schon kurios, das Fahrzeug ist eigentlich eine Mobilie und wenn es in ein Museum einsteuert, dann wird es zu Immobilie. Das ist also in mancherlei Hinsicht ein Widerspruch. Das bedarf also engagierter Menschen, die die Fahrzeuge fahrbereit halten. Also was nicht gefahren wird, das werden die Besitzer klassischer Fahrzeuge wahrscheinlich bestätigen können, geht einem verloren. Es ist so wie mit den Geigen vom Stradivari. Wenn es niemand spielt, ist irgendwann vorbei. Ne? Ich halte meinen Part kurz und möchte euch einfach einen Abschnitt daraus vorlesen, der meines Erachtens das ganz brauchbar zusammenfasst, wovon ich erzählen möchte. Und ich darf außerdem ankündigen, wir arbeiten an diesen Themen weiter, denn es ist in das 20. Jahrhundert ist in einem Ausmaß von diesem Konsumgut Automobil geprägt, technologisch, wirtschaftlich, aber auch kulturell und sozial. Das ist den meisten gar nicht vor Augen, wenn man sich das so flüchtig anschaut. Ich lese euch eine Seite, die ein bisschen einen Eindruck gibt, worum auch zurzeit wieder gerungen wird, weil seit kurzem zum Beispiel die Marke Puch wieder auf dem Markt präsent ist. Wenn man vom Puch G absieht, der so ein Sonderfall ist, allerdings seit 30 Jahren, die Marke Puch war ja verschwunden. Nun hat ein Wiener Importeur, die Firma Faber, die Rechte erworben, unter der Marke Puch wieder Fahrräder auf den Markt zu bringen. Und ich kann euch sagen, es ist höchst lebhaft, was unter Liebhabern, Sammlern und anderen dort zurzeit schon für Debatten losgehen, was davon zu halten wäre. Wie gesagt, der Hintergrund ist wirklich eine Geschichte von rund einem Jahrhundert. Und man sollte vielleicht auch erwähnen, dass ein Mann von einem Kreischlerbuben zu einem Fabrikanten wird, ist eine höchst ungewöhnliche Geschichte. Das passiert nicht oft. Puch ist ja, also ich bin heute älter als Puch war, ist von einer einschüchternden Schaffenskraft gewesen, was der Mann innerhalb einer Biografie zustande gebracht hat, ist er vor Ort direkt gruselig. Dafür hat es dann auch entsprechend getuscht in Zagreb. Das hat ihn dann auch das Leben gekostet. Also es gibt so exponierte Persönlichkeiten, die diese Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägt haben und an deren Lebensgeschichte man sich anschauen kann, was uns hierher geführt hat, damit man jetzt nicht den Ort, sondern den Stand der Dinge in unserer Welt, wo wir verwöhnt sind insofern, als es für Leute meiner Generation selbstverständlich war, ich wäre ein Auto haben, vielleicht sogar zwei. Aber ich glaube, die Zeit ist inzwischen vorbei, wo das selbstverständlich ist. Das Auto aus Thondorf. Mit Puchschammerl wird der Steyr Puch 500 Modell Fiat bezeichnet. Das Pucherl wurde von der Steyr Daimler Puch AG im Jahr 1957 herausgebracht. In seinen Glanzzeiten, etwa zwischen 1958 und 1961, schaffte der Konzern eine Jahresproduktion von maximal 8000 Einheiten. Das war kein Big Deal, da eine Produktionsmenge von 15.000 Fahrzeugen pro Jahr angepeilt worden war. Ab 1973 wurde in Graz-Thondorf das heute unter Laien weitgehend unbekannte Nachfolgemodell assembliert und mit einem leicht verbesserten Buchmotor ausgestattet, der kantige Steyr Fiat 126 Puch. 126er steht übrigens 1:1 da unten und ist verkleinert unter den Modellen. Das ergab bis 1975 gerade noch weitere 2000 Einheiten. Das Layout der Heckschleuder galt als veraltet. Der Austin Mini mit seinem querliegenden Frontmotor war längst neuer Platzhirsch unter den kleinen rasenden Autoradios. Der Name Puch steht, wie erwähnt, symbolhaft für die Geschichte der individuellen Mobilität in Österreich. Das umfasst Fahrräder, Motorräder, Roller, Mopeds und Automobile. Die Marke hat rund ein Jahrhundert Präsenz Nur ein geringer Teil der Fahrzeuge, die diesen Namen tragen, ist unmittelbar mit dem Namensgeber Johann Puch, der 1914 verstarb, verknüpft. Der formale Firmennamen in den Nachkriegstagen, nämlich Steyr-Daimler-Puch AG, repräsentiert österreichische Automobilgeschichte von Rang. Eine Historie, die in ihrer Tragweite übrigens bis in die Gegenwart reicht, auch wenn sie nicht mehr in einer eigenständigen Automobilmarke ausgedrückt ist, lässt man den Puch G als Grenzfall beiseite. Aber was genau stellt denn heute eine eigenständige Automobilmarke dar? Es dominieren längst nicht mehr jene Bilder, die uns aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so vertraut erscheinen. Konzerngeflechte mit wechselnden Gewichtungen und Namensgebungen kennen wir schon aus den frühen Tagen des Automobils. Eine Durchmischung ergab sich, da maßgebliche Ingenieure und Handwerker von einem Konzern zum anderen wechselten und so ihre Spuren in verschiedenen Automarken hinterließen. Ledwinker, Porsche etc. Also das war damals auch wirklich üblich, die sind durch die wesentlichen Konzerne fast lückenlos gewandert. Heute teilen sich diverse Marken bei einzelnen Fahrzeugen gemeinsame Plattformen, wobei dann beispielsweise aus ein und derselben Basis entweder ein Allrader von BMW, VW oder Porsche entsteht. Umgekehrt haben große Zulieferer verschiedene Autohersteller als Kundschaften und diverse Marken teilen sich einzelne Komponenten. Steyr, Daimler und Puch repräsentieren in ihrer Entwicklung markante Aspekte unserer Sozial- und Technologiegeschichte. Die Idee, diese drei Häuser zu fusionieren, wird vor allem dem Triestiner Camillo Castiglioni zugeschrieben. Martin Pfundner, Mitbegründer der Autorevue, nennt ihn eine rücksichtslose Persönlichkeit voller Risikobereitschaft, die im Bank- wie im Industriewesen seiner Zeit unendlich viel bewegte, aber auch viel zerstörte. Castiglioni brachte eine Arbeitsgemeinschaft von Austro Daimler, Puch und Austro Fiat zustande, während er Semperit durch Fusionen mit anderen Reifenherstellern zum Großkonzern entwickelte. Castiglioni dachte aber 1919 daran, Puch als das Schwächste unter diesen Unternehmen zu liquidieren und beauftragte damit Giovanni Marcellino. Marcellino ließ in Graz zwar den Automobilbau einstellen, machte sich aber dafür stark, das Werk als Motorradfabrik weiterzuführen. Diese Idee bewährte sich. Die Geschichte der Steyr-Daimler-Puch AG hat allerdings tiefer liegende historische Wurzeln. Sie reicht bis zu den Anfängen der Industrialisierung. Und sie reicht in der Gegenwart bis zur Präsenz von Magna Steyr. Und etliche der Fahrzeuge, der Marken, die hier Erwähnung fanden, sind auch heute hier in diesem Raum zu sehen. Wobei ich schon betonen muss, wir sind hier in einer Halbfertig-Situation. Der Hausherr, der Herr Radkorb, war so freundlich, uns Zutritt zu gewähren. Eröffnet wird offiziell ja erst im Juni. Aber wie gesagt, man kann hier auf einem Rundgang fast 100 Geschichte einer wuchtigen Entwicklung sich anschauen, die tatsächlich nicht nur österreichische Dimension hat, sondern international die größten Auswirkungen gezeigt hat. Und was an Allrad-Know-how heute noch weltweit von Graz ausgeht, ist eine Geschichte oder eines der heißesten Teile, das ich in jüngerer Vergangenheit gesehen habe, der neue Flügeltürer von Mercedes. Da wird ja die Karosse hier in Graz gefertigt. Ein Exemplar ist da hinten zu sehen. Also es ist schon ganz verblüffend, was von dieser Generalwunschmaschine, so würde ich das Auto bezeichnen, von Graz ausgegangen ist, aber sich auch noch hier ereignet. Und dieses Album erzählt ein bisschen davon. Danke für die Aufmerksamkeit.
Kunst, Ost, Kulturnotizen von Martin Krusche.